Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist mein Podcast für Concerti Wemhoff Weekly, heute mit der Blind-Gehört-Ausgabe.
Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme.
Und einem Gast, auf den ich mich extrem gefreut habe, da ist er, Andreas Ottensammer.
Hallo, hallo.
Seines Zeichens Klarinettist, einer der besten Klarinettisten, und er hat sich bereit erklärt, blind zu hören mit mir.
Augen sind schon geschlossen.
Das ist ein Lahmwitz, mein Lieber.
Komm.
Deswegen ärgere ich dich gleich mal mit was Schönem, was du erraten musst. Es gibt Stücke, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, es ist natürlich etwas klarinettenlastig. Diese Ausgabe. Es gibt Stücke, die du sofort erkennen wirst, wo es da mehr so um Interpreten geht vielleicht oder Hintergründe, die du vielleicht erraten kannst. Es geht aber auch um Stücke, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Ich bin zum Beispiel bei diesem hier sehr gespannt. Starten wir doch damit. Ist auch ein kleiner Gruß an dich. Eine Idee?
Von wem der Gruß ist, oder?
von wem der Gruß für dich komponiert ist, natürlich nur extra für dich, ja. Also Komponist? Vielleicht wird's
also jetzt, ich warte noch auf den Gesangseinsatz, der kommt oder nicht kommt. Okay. Ja, also ich habe ein paar Namen im Kopf, aber der Walzer hier bringt mich wieder ein bisschen durcheinander. Also ich wäre so in die Richtung irgendwas zwischen Puccini, Tchaikovsky, Massenet, Korngold.
Gar nicht schlecht.
Wo sind wir denn?
Wir sind falsch, aber mit Puccini bist du schon ziemlich gut drauf, weil diesen guten Mann hat man immer mit Puccini in Verbindung gebracht, der das komponiert hat. Wie gefällt denn dir die Musik?
Sehr, also ich fand die Überleitung zu dem, wo wir jetzt sind, richtig... spannend. Okay, gut. Das ist mir jetzt...
Ich löse auf.
Ich bin verwirrt, ja.
Franz Lehár.
Oh, Wahnsinn, okay.
Ja, aber jetzt kommt's, der Titel. An der grauen Donau.
Geil.
Das hat er tatsächlich komponiert, um so ein bisschen den Strauß-Kollegen...
Genial.
...ein bisschen zu ärgern, sagen wir es mal so.
Genial.
Weil auch er hat sich damals schon gefragt, seit wann ist unsere Donau eigentlich wirklich blau? Weil richtig blau war sie ja nie.
Ja, Wahnsinn. Also wenn man sich den Anfang anhört, das ist tiefster Impressionismus und dann mit fast, mit Einflüssen, die weit über Europa hinausgehen eigentlich. Und dann plötzlich kriegt er die Kurve ins Wienerische.
Ja.
Ja, schon nicht drauf kommen können, natürlich.
Nee, nein, das war zu tricky.
Komm, machen wir das nochmal und ich weiß es dann beim ersten Mal.
Ich glaube, hier verzeiht jeder, dass du da nicht sofort drauf warst. Also insofern kannst du ganz entspannt sein. Wie lange? Wir sind ja immer noch in Pandemiezeiten. Was heißt immer noch? Wir sind gerade wieder in heftigsten Pandemiezeiten. Gerade eben ist bekannt gegeben worden, dass München ist ja gerade bei einer Inzidenz von 72 und gerade eben hat der Söder bekannt gegeben, wenn das wieder gen 100 geht, dass man nächste Woche wieder alle Theater schließt.
Ja, Wahnsinn.
Krass.
Ja, das ist leider die Realität momentan.
Wie ist das denn mit deinen Besuchen zu Hause? Kannst du da überhaupt im Moment nach Österreich oder hast du die Familie deines Bruders oder deinem Bruder überhaupt in den letzten Monaten mal gesehen?
Ist natürlich schwierig, so wie alle Reisen momentan. Möglich ist es, gerade auch bei uns in der speziellen Situation, dass wir sehr häufig getestet werden. Mhm. Auch übers Orchester.
Mhm. Ist da das ist sogar Pflicht bei ja, genau, Berliner Philharmoniker. Sogar, ne?
Zweimal in der Woche wird man getestet und so. Also wenn es sein muss, dann kann man es schon machen. Aber ich bin schon auch der Einstellung, dass wenn es nicht unbedingt nötig ist, dann soll man es vielleicht auch lassen.
Ja.
Irgendwie vergeht einem auch ein bisschen die Lust, wenn es nur so aus pure Plaisir ist, dann ist die Plaisir gar nicht mehr so groß.
Mhm. Kann ich gut verstehen. Unabhängig davon, ich weiß ja nicht, wie groß dein Freundeskreis noch in Österreich zum Beispiel ist, aber ich wüsste zum Beispiel, wenn ich dann noch Familienmitglieder hätte oder gute Freunde, die würde ich dann halt ab und zu gerne mal sehen, und in den momentanen Umständen ist es ja nicht so gut möglich eigentlich.
Ja, richtig, aber da eben wieder auch, natürlich, ich habe einen Freundeskreis in Wien und in Österreich, aber ich habe auch einen Freundeskreis in Berlin oder in Deutschland. Und da muss es ja gerade nicht jetzt unbedingt jetzt sein, dass ich gerade den ausgewählten Kreis sehe, der jetzt nicht in meinem Umfeld ist. Also das ist meine Einstellung. Natürlich, wenn man jetzt ganz spezielle Anlässe hat, ja, absolut, dann muss man das irgendwie möglich machen, aber jetzt eben nur, um da ein paar Freunde zu sehen, auf ein Getränk, was bei den kommenden Sperrstunden auch immer schwieriger wird, dann das spare ich mir momentan lieber. Ja.
Das haben wir gerade aktuell mitbekommen, als wir unser Doppelkonzert in der Elbphilharmonie hatten, und das war gegen 20 nach 10 waren wir aus der Elbphilharmonie raus, und dann habt ihr, José, dein Pianist, und du, ihr habt nichts mehr zu essen bekommen, ne? Weil in Hamburg ist 23 Uhr Sperrstunde.
Erinnert fast schon so an die frühen Zeiten als junger Teenager, wenn man schnell nach Hause musste, weil man, wenn man dann Sperrstunde hat, muss ab ins Bett.
Krass, ne?
Ja.
Ihr habt dann Catering immerhin bestellt. Ne?
Ja, also du sitzt nicht hungrig. Wir haben es geschafft.
Du sitzt nicht hungrig hier. Das ist schon mal sehr gut.
Ich bin immer hungrig, Holger.
Du bist immer hungrig?
Ja.
Ja, dann kriegst du jetzt sozusagen ein bisschen Futter wieder per Musik.
Bitte.
Titel kennst du? Da geht es dann halt um das Drumherum.
Ja, das kann ich schon auflösen.
Immer gerne.
Der Bruder.
Woran erkennst du das sofort?
Ja, kenne ich doch. Habe ich doch im Ohr.
Ich meine, klar, ihr spielt natürlich auch zusammen und so
weiter. Klingt einfach genauso wie ich, nur ein bisschen anders. Nein, das weiß ich
nicht. Nee, sag mal, also bei mir ist das tatsächlich so, als ich diese Ausgabe vorbereitet habe, bei Sängerinnen und Sängern könntest du mich, glaube ich, immer catchen, wo andere dann vielleicht Schwierigkeiten haben. Aber ich höre schon gute und schlechte Klarinettisten beispielsweise oder auch gute und schlechte Pianisten oder Geiger. Aber würde ich die auseinanderhalten? Ja, ich glaube, dich würde ich mittlerweile
das
schon...
Das wollte ich gerade sagen, also Holger. Ja,
doch, dich würde ich mittlerweile schon, dafür kennen wir uns zu lang. Aber dass du sofort hörst...
Ja, aber siehst du, genau dasselbe, nur noch intensiver ist es bei meinem Bruder für mich natürlich. Ne? Den habe ich ja schon gehört, bevor ich wusste, was eine Klarinette ist sozusagen. Nein, es ist natürlich... man muss das so betrachten, die musikalische Sprache ist ein unfassbar komplexes Konstrukt, wie auch jede andere Sprache. Und sich da ausdrücken zu können und das zu erlernen, ist natürlich ein wahnsinniger Weg eigentlich. Mhm. Wenn man wirklich in diese Gefilde kommt, wo man völlige Gestaltungsfreiheit hoffentlich hat, das sei dahingestellt, und dann diesen Weg natürlich gemeinsam zu bestreiten und durch die gleiche Schule und natürlich gleiche Familie eben da hinzukommen. Da gibt es so viele Mini-Details, die man einfach eingebläut hat in seinen eigenen Sprachgebrauch, wenn man das eben so übersetzt in der musikalischen Sprache, dass ich sofort erkenne, oh, das ist ja ganz intuitiv, oh, das ist was, das würde ich auch so machen, oder ich erkenne das oder so. Also das ist ganz, ganz klar.
Das finde ich klasse.
Und klanglich ist es tatsächlich so, dass wir halt sehr, sehr nah beieinander sind.
Da hört man die gleiche Schule einfach. Und
das, das gleiche Klangideal.
Wie würdest du das Ideal beschreiben?
Schön.
Das würde Herr Wehmhoff unterstreichen, mein Lieber.
Nein, es ist natürlich schon diese... aber es ist natürlich schon diese Wiener... diese Wiener Schule, die den Grundstein legt, was für die Klarinette viel bedeutet, weil das Instrument dort natürlich eine lange und intensive Geschichte hat.
Ja.
Und es geht alles in diese Rundheit im Klang, in diese bis zum letzten Detail Gepflegtheit irgendwie. Das ist, selbst wenn man einen Effekt irgendwie hat und irgendwie in der Höhe herumschießt, aber dass man trotzdem die Kontrolle über den Anfang, den Mittelteil und das Ende des Klanges behält. Mhm. Das ist so die Basis, auf der wir aufbauen, und dann natürlich hat jeder seine Einflüsse, die dazukommen, als ich nach Berlin gegangen bin und mein Bruder natürlich in Wien und so weiter, und man lernt natürlich andere Musikerpersönlichkeiten kennen und so weiter, dann entwickelt sich auch was zusätzlich.
Die Individualität genau. des Einzelnen. Ja, verstehe. Ja. Apropos,
soll ich schon auflösen, oder?
Bitte.
Das ist dann der Vater.
Das ist ja unglaublich.
Naja, bitte. Olga. Also, das ist eine leichte Übung. Den kenne ich ja noch länger.
Schon, ich bin wirklich echt.
Naja.
Du flasht mich gerade etwas.
Ja. Es ist vielleicht ein ganz interessantes Experiment auch für die Zuhörer, wenn man die beiden Grundklänge versucht zu vergleichen, ist es sehr, sehr, sehr ähnlich. Mhm. Von dem, was wir gerade hören und davor. Die Phrasierung, also wie er diesen Klang einsetzt, ist tatsächlich unterschiedlich. Wenn man es benennen möchte, also bei meinem Vater war immer das Augenscheinliche oder das, dieses Überzeugende, dass er sehr, sehr klar und schnörkellos seine Phrasierung angelegt hat. Und wahrscheinlich bei meinem Bruder ein bisschen Verspielteres dabei, ist natürlich auch geschuldet der Satzauswahl. Mein Bruder den dritten schnelleren Satz.
Ja. Vater
zweiten. Aber der Grundklang, wenn man den versucht zu separieren von aller musikalischen Gestaltung, der wird sehr ähnlich sein. Und dadurch kann ich halt natürlich gleich auflösen.
Wir haben zwar einen blitzschnelle, unglaublich. Dein Vater ist ja nun seit einigen Jahren nicht mehr da, leider. Was euch auch als Familie ja sehr auch plötzlich getroffen hat. Ich kann mir vorstellen, dass er immer noch sehr fehlt, auch als Ratgeber.
Klar, natürlich. Besonders wenn man in einem Metier unterwegs ist, was so geprägt ist von Familienzugehörigkeit und Austausch und eben auch musikalischen.
Auch auf der beruflichen Ebene.
Ja, dass wir natürlich viel miteinander gespielt haben und alles. Es ist natürlich omnipräsent, klar, selbst jetzt und ist auch natürlich schön, dass man so eine Verewigung halt irgendwie hat mit Aufnahmen und so.
Ja, das ist ja, mir war es wichtig, tatsächlich für diese Ausgabe euch auch zusammenzubringen, weil dein Vater habe ich leider nie kennengelernt, also persönlich kennengelernt. Deinen Bruder mag ich sehr, dich mag ich sowieso, aber all das, was du mir so erzählt hast, was mir Daniel erzählt hat, Das hat immer so mein Herz ein bisschen erwärmt. Entschuldigung, hört sich ein bisschen kitschig an, ist aber wirklich so, wie es ist. Und deswegen war mir das wichtig, dass ich das hier auch ein bisschen abbilde.
Das Schöne dabei ist, dass die Erfahrung für mich selber also so normal wie möglich, wie man sich nur vorstellen kann, war. Also das ist immer das, was es dann wiederum besonders macht, wenn man jetzt zurückblickt und eigentlich realisiert, okay, das ist doch was sehr, sehr Spezielles. Mhm. Aber eben währenddessen war da jetzt nie so ein aufgesetztes Getue oder so, sondern es ist halt eine komplett Normalität.
Ja. Ja. So wie es übrigens bei euch beiden auch ist. Also aufgesetzt ist da gar nichts tatsächlich. Ja, mein Lieber, dann bleibt mir nur noch eins übrig, oder?
Hast du jetzt auch Klarinette gespielt, oder?
Das möchtest du nicht hören, ich schwör's dir. Das ist bestimmt der einfachste Titel in unserer Reihe hier. Das löst du noch nicht bitte sofort auf. Das hören wir noch einen Moment. das so unglaublich. Ich finde das so, entschuldige dieses Wort, ich finde das so endgeil, dieses das darfst du aber jetzt auflösen, weil ich glaube, viele haben das, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben das noch nicht gehört und kennen es nicht. Und du musst jetzt sozusagen die ganze Palette hier ausbreiten.
Ja, du bist auch ein Fuchs und hast eine Live-Aufnahme aus dem Internet gepflückt.
Ist es mir verboten? Nein. Ist es nicht?
Weiß ich nicht.
Nein, ist es nicht.
Alles gut. Nein, ist super. Es ist einer meiner Lieblingsmomente auf der Bühne. Die ich hier hatte.
Vor zwei Jahren war das?
Geniales Stück von Artie Shaw, das eigentlich eine Jazz-Impro ist, die er dann aber selber glücklicherweise für uns auch eben niedergeschrieben hat. Und so gibt es dieses Stück als Jazz-Concerto, wenn man so möchte. Dieser Live-Mitschnitt ist eben von einem Konzert mit meinem mittlerweile besten Freund Lorenzo Viotti aus Istanbul vor ungefähr zweieinhalb Jahren, wo wir das dann gespielt haben, genau. Und er selber hat es nicht nur dirigiert, sondern saß dann gerade bei dem Teil, den wir gehört haben, eben auch am Schlagzeug.
Man hört den Spaß, sowohl bei euch beiden als auch beim Orchester tatsächlich. Man sieht den Spaß auch. Ich kann nur jedem empfehlen, dieses Artie Shaw Jazz-Klarinettenkonzert auf YouTube sich anzuschauen, diesen Ausschnitt, weil das macht echt Laune. Ich finde auch, das ist ein Stück, was so nach einer Aufnahme schreit.
Meinst du, sollen wir das aufnehmen, ja?
Ja, habt ihr schon.
Nein, haben wir noch nicht.
Du guckst so, ich muss dir diesen Blick übersetzen, ich kenne ihn mittlerweile. Heißt, da ist irgendwas im Busch.
Da ist was im Busch, ja. Aber ich freue mich, dass du danach lächst. Dann total. Haben wir eine Motivation mehr.
Total. Ja. Apropos Lorenzo, deswegen habe ich es ausgesucht, auch natürlich, ihr habt durchaus, und man muss und darf auch in diesen Zeiten planen, ihr habt durchaus auch Pläne.
Haben wir, natürlich. Ongoing. Viel. Im nächsten Jahr alleine haben wir bin ich bei ihm zu Hause in Lissabon bei seinem Orchester. Über zwei Wochen machen wir ein großes Projekt. Mhm. Und dann gehen wir, das ist im Mai, und dann gehen wir zwei Monate später auch auf eine große Tournee. In vorwiegend Deutschland auch.
Wie cool.
Ja, absolut. Und
was habt ihr auf dem Programm?
Da haben wir mehreres auf dem Programm. Von Mozart bis Debussy. Also es gibt zwei oder drei Programme, mhm, ja, die wir dann da spielen.
Mensch, also
hopefully.
Knock on wood. Wenn das nicht, ja, hier ist Wood tatsächlich, ja, auch wenn es nicht so aussieht. Lackiertes Wood. Das würde mich wirklich extrem enttäuschen, weil ich kenne euch zwar zusammen, aber noch nicht musikalisch, live, meine ich jetzt. Ja. Ne? Das
übrigens auch in Hamburg.
In der Leishalle oder Elbphilharmonie?
In der Elbphilharmonie werden wir sein, ja.
Cool.
Ja.
Mit dem Gulbenkian-Orchester?
Genau, ja, genau. München, Baden-Baden,
ja.
Hamburg und so weiter, ja.
Es gibt ja immer mehr Virologen, die uns Hoffnung machen, dass es bis dahin medizinische Hilfe auch gibt.
Ja, das und natürlich, wir sind zu allen Schandtaten bereit, im, ja, Sinne von eben Doppelkonzerte aufgeteilt, ja, whatever, aber solange es irgendwie eben Sinn macht, und solche Sachen machen absolut Sinn, wie wir auch eben erlebt haben in unseren Konzerten, mhm, die wir jetzt gerade hatten, dass man das gut machen kann.
Absolut.
Ja. Man muss flexibel sein, auch von Veranstalterseiten, programmatisch dann da Lösungen zu finden, die auch für die Künstler Sinn machen, weil natürlich doppelt zu spielen ist trotzdem anstrengend und so weiter. Man muss dann gut zusammenkommen, aber ich denke, vor allem das Publikum ist auch sehr, sehr offen für solche Vorgehensweisen. Ja.
Wie man gemerkt hat.
Absolut.
Ja. Ja. Auch vom Feedback her heute, das muss ich wirklich sagen. Mein Lieber, ich kann dir sagen, es bleibt nicht so einfach.
Sehr gut.
Weil bisher war es ja bis auf die Donau zu Anfang, die graue Donau.
Ja.
War es ja relativ im Rahmen, oder?
Du, absolut. Du hast es mir auf den Leib geschnitten bis jetzt, ja.
Ja. Es gibt Stücke, die ich mir durchaus von dir wünschen würde. Ich bin gespannt, ob du diesen Komponisten kennst. Vielleicht sogar den Solisten.
Thank you.
Schwierig.
Wie gefällt dir das Stück denn?
Witzig, total witzig, ja.
Hat was, ne?
Hat was Volkisches.
Vor allem ist es nicht nur so eine doofe Polka.
Ja.
Verstehst du mit immer wieder, du weißt ja selber, wie das ist, zu bestimmten Komponistenzeiten. Da kennst du einen, kennst du alle. Ich finde das hier anders.
Wo sind wir, was ist, irgendwie Danzi, Hummel?
Bisschen weiter. Also ein bisschen noch, bisschen in die Romantik.
Richtung Weber.
Der hat, dieser gute Mann, dieser Komponist hat unglaublich
Beermann
viel.
Beermann vielleicht.
Nicht schlecht.
Ja.
Krusel.
Ah, ja. Natürlich, müsste ich nicht kennen. Ne?
Das ist ein Komponist, der hat ja unfassbar viel für die Klarinette geschrieben. Ja. Und nicht nur das, er hat, glaube ich, auch den Stil weiterentwickelt. Ne? Ich weiß nicht, sogar auch den Instrumentenbau sogar gepusht. Oder
das noch weiß ich gar nicht.
Andere Richtungen gebracht.
Vier Konzerte hat er geschrieben, glaube ich. Ne?
Sind das nicht sogar noch mehr?
So,
Faktencheck. Da haben wir es wieder. Soll ich mal gucken?
Factcheck.
Genau.
Also
hast du schon mal was von ihm gespielt?
Nein, ich habe es tatsächlich nicht gespielt.
Nee, irgendeins meine ich, ne? Noch gar nicht.
Tatsächlich nicht.
Ich meine, du bist ja noch jung.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dir auch gut liegen würde.
Ja, unbedingt.
Weil er hat wirklich tolle Klarinettenkonzerte geschrieben.
Ja.
Das ist übrigens ein Kollege von dir, den wirst du vielleicht gar nicht kennen, ein Finne, Kari Kriku.
Ah, okay.
Kennst du?
Und
Sakari Oramo dirigiert das hier.
Ja.
Also sind auch finde ich, gute Aufnahmen.
Ja.
Mag sowas gerne hören. Ja,
absolut. Ich noted. Und, wie viele sind es? Hast du schon gecheckt?
Nee, ich mach das jetzt. Übrigens, das erinnert mich gerade so ein bisschen, ich hatte ja, mein erster blind gehört hast, Gast, hast, war dein lieber Freund, unser Freund Lorenzo Viotti.
Ja.
Und da hatte ich ihm aus Nielsens vierter Sinfonie, das Unauslöschliche,
ja,
dieses Finale vorgespielt, da wird er getrommelt wie bis zum geht nicht mehr. Es ist so ein Paukenduell da, ne?
Riesen Kleinen-Solo auch drin, ne?
Auch das, ja, genau. Und das hatte er gar nicht. Das hatte ich deswegen ausgewählt, weil er ist eben auch Perkussionist und, ja, Dirigent.
Ja.
Und er kannte das Stück bisher nicht und war so geflasht, dass er jetzt im Moment daran arbeitet, das möglichst häufig zu dirigieren, weil er sagte, vielleicht kann ich das auch pauken. Ich so, das wird schwierig.
Ja, das wird, glaube ich, schwierig.
Das wird wirklich schwierig. ja, also das ist gerade so ein Effekt. Jetzt gucke ich mal, wie viele Klarinettenkonzerte der geschrieben hat, der Gute. Ich glaube nämlich tatsächlich, das sind ein paar mehr als 11.
Aber 11, nein, 4. 11 ist damit.
Stimmt.
Sollen wir wetten? Um was wetten wir eigentlich? Um ein Getränk, was du mir das letzte Mal andrehen wolltest.
Ich wollte dir ein Getränk andrehen?
Ja, ich glaube, Jagertee oder sowas.
Du hast es fast wieder ausgespuckt, diesen Jagertee. Ich kann das nicht so. Ich schwöre, wir legen das nach. Ah, warte, doch. Klarinettenkonzert S-Dur, Klarinettenkonzert F-Moll, Klarinettenkonzert B-Dur. 3? Kann das sein, dass es nur 3 sind?
Vielleicht.
Ja.
Aber ich war auf jeden Fall näher dran als du.
Ja, auf jeden Fall. Daneben hat er natürlich, das darf man nicht vergessen, viele Kammermusik oder sehr viel Kammermusik für die Klarinette komponiert.
Ja.
Also Duos, Quartette, Trios. Insofern, gut, das werde ich gewettet. Es gibt noch so Concertino gibt es, glaube ich, auch noch. Auch Oper, aber Klarinette war für ihn wirklich das, was sein Leben lang ihn begleitet hat. Und er hat wirklich qualitative, gute Musik geschrieben, finde ich. Es ist schade, dass er ein bisschen vergessen ist heutzutage.
Ja, absolut. Wir tun gerade unser Bestes, um das zu ändern.
Ja.
Oder du. Und ich vielleicht später.
Dummerweise, wenn du bei Wikipedia guckst, steht da nur Krusel schiebt Klarinettenkonzerte. Ja. Wie viel sind's?
Ich habe schon 4 gefunden. Nein, Quartett, du hast recht, es sind 3.
Ja.
Also ich habe recht.
Dafür gibt es heute Abend Jagertee, mein Lieber.
Oh, oh.
Genau, oh. Wenn du da auf den Geschmack gekommen bist, vielleicht kommst du hier auch auf den Geschmack.
Ach so. Das ist doch eine Komponistin, ne?
Richtig.
Ja. Und zwar ist das...
Ich liebe das Stück sehr.
Mit B, glaube ich, muss, ne? Oder?
Nee, ja. Mit A. Vorne mit A. Und hinten als Nachname S. Anne-Sophie, nein.
Nein. Sag.
Lass mal einmal kurz hören. finde dieses Stück so berührend und so gut und schön komponiert. Und schön. Ich finde es so schade, dass das kaum jemand spielt.
Ich habe es gespielt.
Hast du?
Aber mir fehlt ihm der Name der Komponiste nicht an.
Alice Mary Smith.
Smith, genau. Ja. So war das ja.
Und
sag ich doch B.
Vier kleine Konzerte sind aber drei. Habe ich doch gesagt.
Ja, ja, ich habe das gespielt mit dem London Philharmonic Orchestra vor dem Weber-Konzert. Weber-Konzert und das. Ja.
Also so eine so eine Raritätensammlung ist das, finde ich, auch. Ja. Es ist ja, es geht so in die Richtung, finde ich, so ein bisschen deines nächsten Projektes, das du machst.
Also ich hatte im Kopf Amy Beach.
Ja, ja, das,
und das war,
die hast du ja aufgenommen,
genau, mit Janik. Genau. Das war irgendwie im, ja, in meinem Kopf, ja.
Wenn ich das Stichwort nochmal aufgreifen darf, dein nächstes Projekt, an dem du gerade arbeitest, da habe ich heute auch den Titel erfahren, tatsächlich. Darf man den schon nennen? Schon, ne?
Welchen Titel?
Des Albums.
Weißt du mehr als ich, oder
deine
was?
Plattenfirma schrieb mir, das Album wird Musical Moments heißen. Also, oder ist das nur ein Arbeitstitel?
Das ist die Reihe von der Deutschen Grammophon.
Ach so. Ach so. Ja. Also es wird einen anderen Titel tragen, aber egal.
Naja, es ist eine Erweiterung meines Albums Blue Hour. Mhm. Und da ein großer Teil dieses Albums sind ja die Mendelssohn
Lieder und Worte.
Genau. Und das läuft alles noch als Nachtrag oder Erweiterung.
Ach, wie toll.
Dessen, genau. Also okay. Wir arbeiten eben jetzt gerade, ich habe eben noch weitere aufgenommen mit dem Pianisten Julien Quentin. Mhm. Die sind schon herausgekommen, alle sozusagen als Singles, weil ja, momentan ist ja sowieso alles auf Streaming, noch mehr wegen der Zeit, jetzt auch gerade. Und aber eben im Kontext dieses Albums. Und jetzt kommt nochmal ein Schlag drauf, weil ich die nochmal neu arrangiert habe, die Stücke für Klarinett und Streicher.
Hast du selber arrangiert,
genau,
ne?
Genau, ja.
Was im Prinzip eine tolle Idee ist. Irgendwann, je nachdem, wie viel Zeit du dann haben wirst oder wie lange uns diese Pandemie auch erhalten bleibt, das sind ja knapp 50 Lieder ohne Worte, die Mendelssohn da komponiert hat. Vielleicht machst du den ganzen Zyklus dann irgendwann voll.
Ja, nein, das würde ich eher nicht machen, weil ich tatsächlich da sehr darauf achte, welche der Lieder sich anbieten.
Verstehe.
Auch für welche Besetzungen. Also ich habe nicht alle, die ich für Klavier arrangiert habe, für Streicher auch gemacht, sondern da teilweise eine neue Selektion dann erstellt, weil es wirklich, man muss da ganz genau achten auf das Material, immer auf die Partitur, was möglich ist und was dem Stück auch was bringt. Sonst quetscht man das irgendwie in ein neues Gewand, was aber nicht wirklich hilft.
Wie viele von den Liedern hast du für Streicher und Klarinette arrangiert? Wie viele sind das?
Zehn.
Zehn.
Ja.
Darf ich dich fragen, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig und kompliziert vor. Hattest du da Hilfe oder Anleitung oder jemand, der als vielleicht Violinist oder jemand aus dem Orchester neben dir saß und sagte, ja, da musst du da und da vielleicht noch ein bisschen arbeiten, oder hast du das alles?
Also ich habe mich tatsächlich von der vermeintlich leichtesten Ausgangsposition, die es für ein Arrangement gibt, eben ein reines Klavierstück für Klavier und ein Instrument zu arrangieren. Da braucht man nicht so viel, es ist schon auch sehr kompliziert, oder man kann sehr kunstvoll mit den Melodieführungen zum Beispiel umgehen, aber es ist noch relativ überschaubar, sobald, und da habe ich natürlich 10, 15 Arrangements schon gemacht für die Besetzung und dann damit auch ein bisschen Erfahrung für mich gesammelt und dann halt das Ganze erweitert auf die Streicherarrangements, wobei die also exponentiell mehr Zeit gebraucht haben, eben gerade deswegen, weil es halt eine viel, viel größere Arbeit ist. Aber dafür auch natürlich dann noch mehr Spaß irgendwie macht, wenn man dann gewisse Stimmen zuteilen kann und so weiter. Und das wird sicher, wie es auch bei den Aufnahmen für Klarinett und Klavier war, wird es auch jetzt wahrscheinlich bei der Aufnahme dann noch kleine Änderungen geben, hundertprozentig. Ist auch das Schöne dran, wenn man es selber macht.
Ich kann sagen, dann, ja, ist auch ein Prozess, finde ich gut. Das Baby muss dann irgendwann.
Genau. Und durchaus hat mir geholfen, dass ich ja selber auch Cello gespielt habe.
Ja,
also zumindest kenne ich mich ein bisschen aus.
Ja. Also Album, Ausgangspunkt mit Yuja Wang, die Lieder ohne Worte, jetzt mit Julien, der Schwung, der schon da ist. Und werden diese 10 Lieder sukzessive veröffentlicht oder in einem Schwung auch?
Wir sind noch ein bisschen am Überlegen, aber es wird wahrscheinlich beides. Also erstmal sukzessive ein paar und dann aber möchten wir auch wirklich, damit die Zuhörer das noch besser nachempfinden können, das als einen einen zugehörigen Komplex mit dem ursprünglichen Blue Hour-Projekt auch nochmal vereinen, so ein bisschen, damit man da ein Hörgefühl hat für das Ganze. Ja.
Vorausschauend eine gute Idee gewesen, dieses Album. Für dich eins, auf das du aufbauen kannst. Finde ich richtig gut.
Ja, es hat einfach, oder sagen wir so, man könnte ja auf fast allem irgendwie aufbauen, aber dieses war dann wirklich so speziell für mich und hat so viel Spaß gemacht und hat so viel Inspiration nochmal geweckt, dass es dass einfach da der Drang da war, das zu tun. Weil du im nächsten Projekt gesagt hast, ich dachte, du bist schon wieder so gut informiert, aber ganz so gut dann vielleicht doch wieder nicht. Oder?
Nee.
Da kommt nämlich auch was Schönes. Was Schönes, Großes, als tatsächlich dann neues Album.
Sehr gut.
Mitte nächsten Jahres.
Mhm. Müssen wir noch nicht drüber reden.
Müssen wir nicht drüber reden?
Können wir?
Also du gibst mir hier lauter Sachen zu erraten, dann kann ich dir auch einen geben. Es ist ein relativ bekannter Komponist für das Instrument. Und wir haben sogar schon ein bisschen was daraus gehört.
Du kommst endlich mit Mozart um die Ecke?
Ich hab nichts gesagt.
Okay. Ich traue mich schon gar nicht mehr, weil das ist so ich weiß nicht, wie viele Jahre wir uns jetzt kennen, aber es ist so eine gängige Frage, die ich immer wieder gestellt habe.
Ja, ich will.
Endlich Mozart. Ich bin gespannt. Vor allem, ob du es selber dirigierst, welches Orchester du dabei hast, ob es Handverlesen ist, ob es deine Philharmoniker sind, das darfst du alles noch nicht sagen.
Aber Holger, vielleicht sage ich das jetzt ja auch nur, damit ich dann dein Gesicht sehe, wenn es nicht der Mozart ist.
Naja, das glaube ich nicht. Nein, das muss schon der Mozart sein. Nee, da bin ich ziemlich sicher.
Na gut.
Gut, ich meine, ganz ehrlich, deine Fans, und davon soll es ein paar geben, die warten natürlich drauf. Also.
Absolut. Ja. Nein, ist auch eine Herzensangelegenheit. Ganz klar.
Und jetzt bist du auch so weit für Mozart, ne?
Ich bin sowieso so weit, aber man muss das natürlich gut. Nein, es muss den richtigen Moment geben, es muss irgendwie passen. Die Planungen sind natürlich alle so komplex und man möchte dann, was mir wichtig war, ist, dass man das nicht so über den Zaun bricht irgendwie und sagt, ja, das ist ein wichtiges Repertoirestück, was man jetzt unbedingt machen muss, egal mit wem und wie und überhaupt. Also das muss schon passen.
Ja, absolut.
Gerade da,
Du, ich hatte das auch nur deswegen gerade gesagt mit, manchmal ist ja die Zeit für ein Stück erst dann reif, wenn man sich reif fühlt.
Ja, ja.
Also ich habe neulich René Jacobs zum Beispiel, von mir echt geschätzter Dirigent, der hat ja einen großartigen Mozart-Zyklus an Opern aufgenommen. Und alle haben ihn über Jahre, Jahrzehnte gefragt, bitte mach doch endlich das Requiem. Und er konnte das erst wirklich im vorletzten Jahr angehen, weil er sagte, ich fühle mich einfach nicht fit und nicht reif. Wirklich reif für dieses Stück.
Ja, ja.
Also ich kann schon verstehen.
Na klar, das ist ein bisschen was anderes natürlich, weil der Mozart, das Mozart-Konzert für uns Klarinettisten natürlich etwas ist, was uns von Anfang an begleitet. Also es ist jetzt weniger so.
Ja, ja.
Aber andererseits schon, man entwickelt sich ja auch mit dem Stück und vielleicht ist es auch nett oder eine gute Sache, das nicht in der ersten Welle aufzunehmen, wo man gerade im
Konzertbetrieb
ist oder
genau.
So, sondern da ein paar Erfahrungen mit reinzunehmen.
Absolut, ja.
Why not?
Eine letzte Klarinette habe ich noch für dich. Was freue ich mich auf den Mozart? Schön, dass du es verraten hast. Klasse. Also, das wird vielleicht wieder ein bisschen schwieriger. Halb schwierig.
Interessant. Wusste ich nicht, dass die Arrangement dafür gibt. Aber doch, wusste ich schon. Im Nachhinein.
Das ist auch so ein Standardstück für euch, Klarinettisten, ne?
Ich habe jetzt die Sonate verwechselt.
Sie auflösen, Herr Ottensamer?
Ja, gerne.
Lösen Sie.
Brahms-Sonate in der Berlioz Arrangement, ne?
Fast.
Nein? Was ist es denn?
Also es ist fast alles richtig. Aber...
Ja?
Du hast Berlioz gesagt?
Ja.
Hast du gesagt? Natürlich, entschuldige bitte. Ja, ich hatte...
Willst du mich foppen?
Nein, entschuldige bitte. Das ist genau der Punkt und genau richtig. Und das ist das Finale, absolut richtig aus dieser Sonate. Das ist, glaube ich, das einzige Arrangement, was es davon gibt. Ne?
In dieser, ja, ich hatte die Sonaten, ich dachte, ich war gerade überrascht, dass es die andere Sonate ist, aber es ist doch, es ist ja die, die es eben gibt. Es gibt nur ein Arrangement in dieser Form von der welche ist es denn? Erste.
Darf ich fragen, wie dir das Stück überhaupt gefällt in diesem Arrangement?
Ich finde...
Weil daran scheiden sich so ein bisschen die Geister.
Ja, ich finde das Arrangement ein bisschen zu auftragend, so von der Orchestrierung. Es ist ziemlich groß, dadurch wird es etwas unflexibel, was eigentlich das gerade das Schöne... Oder ich bin ja eher auch ein Verfechter, wenn man als Basis hernimmt, ja, Brahmsischer Klang ist dick und fett und groß und an alles, aber dann muss auch diese Lust und diese Flexibilität und es darf nicht zu starr für mich sein. Ja? Das ist die ganze Volksmusik, die Brahms auch immer einfließen lässt und so, das kommt nicht von irgendwo. Ja?
Du weißt, du hast ein Album auch gemacht, was sehr basierend auf diesem richtig. Satz Volksmusik gerade war, ne?
Richtig, ja. Mit den ungarischen Einflüssen. Richtig. Genau. Und das Arrangement geht ein bisschen, also erschwert das ein bisschen, dass man diese
Flexibilität. Weil es einfach wirklich fett ist, fett arrangiert. Also aber es ist fast wie eine Brahms-Symphonie mit einer obligatorischen Klarinette, die da reinkommt.
Ja, die Musik bleibt natürlich wunderbar und es ist schon natürlich auch toll zu hören und ich habe Respekt davor, das zu machen. Also auch
hast du Konzert mal
zu spielen? Nein.
Noch nicht.
Weil ich bisschen sozusagen Angst habe, dass ich dann meine musikalische Interpretation hinten anstellen muss an die Gegebenheiten, die so ein großes Arrangement mit sich bringen.
Und man muss es ja auch wirklich, ich finde auch, man sollte hundertprozentig davon überzeugt sein. Und wenn du sagst irgendwie, also so ganz bin ich damit nicht glücklich, dann sollte man es auch lassen.
Ja,
man muss ja nicht alles spielen.
Wobei ich das wahrscheinlich erst wirklich wissen werde, wenn ich es mal gemacht habe.
Wenn du reif dafür bist.
Ja, oder wenn man sich mal drüber traut. Es ist, der Satz ist schon richtig, aber andererseits ohne Erfahrung kann man auch schwer einen Schluss, also einen Strich, eine Conclusio ziehen. Ja.
Das war übrigens dein Kollege von der aus Italien, von dem Orchester Sinfonica di Milano und Chailly hat dirigiert. Ich kann dir den Namen des Kollegen auch nennen.
Ist es Carbonari?
Fausto heißt der. Fausto Giazza.
Okay.
Ja. Erstaunlich gut, was da auch im Orchester in Italien sitzt an Solisten, muss man wirklich sagen. Also gut musiziert auf jeden Fall. Aber ich gebe dir recht, ich mag Berio-Bearbeitung durchaus gerne, auch wenn es an Schubert geht oder Boccherini. Mhm. Aber das ist mir auch in der Tat too much. Da gebe ich dir komplett recht.
Ja, man müsste sich das mal anschauen. Ich wage zu behaupten, dass es einfach etwas dünner in der Besetzung auch absolut möglich ist. Ja. Vielleicht sogar nur Streicher oder so. Ja.
Man kann ihn leider nicht mehr fragen, ob er das nochmal ändert.
Muss man selber machen.
Man muss es selber machen. Das ist der Richtige, der das sagt. Ich habe ein kleines Finale vorbereitet. Für uns beide, für Blind gehört. Und zwar das gleiche Stück. Einmal von den Wiener Philharmonikern gespielt und einmal von den Berliner Philharmonikern gespielt.
Das hättest du mir nicht sagen sollen, hätte ich erraten
können. Nein. Du musst mir jetzt sagen, es ist noch viel gemeiner.
Welches
die Wiener Philharmoniker sind und welches.
Das sage ich dir nach 2 Sekunden.
Ist nicht dein Ernst.
Na, schauen wir mal. Kommt drauf an.
Du bist mir unheimlich.
Also wenn die Oboe am Anfang einsetzt, dann sage ich dir sofort.
Du hörst ja noch nicht mal das Stück.
Ist egal, ich weiß ja nicht.
Ist egal, ob deine Oboe kommt oder nicht. Du bist mir unheimlich. Das sind Aspekte von dir, die ich noch nicht kenne. Und ich muss, ich weiß nicht, ob ich da heute Nacht schlafen kann. Schauen wir mal. Also, gleiches Stück, erkennst du sofort. Du brauchst die zweite Wiener Blutaufnahme gar nicht mehr?
Eigentlich nicht, aber spiel's mal.
Zweite, ja?
Ja.
Okay. Unheimlich, aber gut. Zweite.
Ja.
Weißt du was?
Also ich müsste mich schon sehr täuschen.
Weißt du was? Jetzt, wo wir es zusammen hören, hörst sogar ich.
Ja?
Ja.
Und zwar? Oder du siehst es ja.
Nein, ich sehe es ja nicht, aber ich weiß es natürlich.
Ach so.
Aber ich bilde mir jetzt ein, sag erstmal die Auflösung.
Also ich müsste mich sehr täuschen, wenn nicht das erste die Wiener wären und das zweite die Berliner.
Absolut.
So.
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 Genau. So. Und Schluss. Nee, du musst aber bitte den Unterschied jetzt erläutern. Was, also klar, du bist Berliner Philharmoniker. Du weißt ungefähr, wie dein Orchester klingt. Obwohl diese Aufnahme, das erste ist Barenboim mit den Wienern, das zweite ist Karajan mit den Berlinern.
Das hätte man auch noch hören können, vielleicht.
Ja, stimmt.
Ja, zumindest das zweite. Naja, also schau. Du kannst es ja nochmal anspielen, sonst.
Dass ich die Wiener nochmal zu.
Ja.
Zu
ja. Also man hört es erstens am Streicher, an der Intensität des Streicherklangs, dass sie, die ziehen nicht voll durch, wenn man so, sondern es gibt so ein bisschen eine Luft an der langen Note, ja, an der dritten Note, die kommt.
Wäre es vermessen, das auch als Schmäh zu bezeichnen?
Sicherlich, ja. Also einfach stilistische Sache, ja. Aber schon auch ein bisschen eine gewisse Art zu spielen. In Berlin ist, ich liebe das ja auch, dass wir halt mit Vollgas spielen. Mhm. Aber halt natürlich bei sowas könnte dann vielleicht auch die Angabe kommen, dass man da ein bisschen locker lässt in dem Moment.
Unabhängig davon, dass Petrenko wahrscheinlich nicht unbedingt Wiener Walzer aufs Programm setzen würde jetzt als Dirigent, aber wären die Berliner Philharmoniker insgesamt gut beraten?
Ich glaube, für ein Silvesterkonzert kann das schon, kann das schon mal kommen. Wären die gut beraten, was?
Walzer zu spielen. Wiener Walzer zu spielen.
Jeder kann Wiener Walzer spielen.
Ja.
Also nicht jeder kann Wiener Walzer spielen, aber jeder kann Wiener Walzer spielen. nein, also das Orchester hat absolut die komplette Kapazität, das zu machen, aber es ist natürlich mehr im Blut in Wien, das ist ganz klar. Das ist das
Wiener Blut.
Ja, hat ja nichts mit der Qualität, sondern einfach mit der Lokalität, mit der Herkunft zu tun.
Wollen wir einmal hören, die Wiener?
Und das Zweite, worauf man achten kann, ist natürlich das eingängige, diese arrhythmische gesetzten Nachschläge, ist klar, aber auch vor allem die drei Pizzicati, die kommen von den Celli und den Bässen, blom, 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 die sind da auch arrhythmisch, und wenn man dann nochmal das Berliner Beispiel hört, dann ist es sehr
im Takt.
Sehr im Takt, ja.
Okay. Wollen wir mal im Vergleich hören.
Reicht schon, und jetzt drücken wir noch das Berliner.
Oh, direkt, okay, damit man mal die Dings hört. Okay, warte, ich hol's wieder hoch. So. Jetzt also die Berliner nochmal im Vergleich.
Ja. Beides schön. Beides schön, aber natürlich.
Ich werde dich das nächste Mal für eine Komplettanalyse so eines Stückes einladen. Das ist mir so in der Form noch gar nicht aufgefallen. Du hast absolut recht. Die Berliner sind hier absolut im Takt bei dem Pizzicati, der Streicher. Und die Wiener sind tatsächlich, auch wenn es nur ein Müh ist und vielleicht für den Zuhörer, der gar nicht drauf achtet, gar nicht bemerkbar ist im ersten Moment. Aber für dich als Profi natürlich, ja.
Das ist natürlich diese isonomische, ganz, ganz typische Sache mit diesen Nachschlägen, die ja viele auch bewusst versuchen zu kopieren oder einzusetzen. Aber es geht, wie gesagt, eben auch um die Melodie, dass die ein bisschen leichter oder luftiger durchgezogen wird. Also es sind so verschiedene. Das ist sehr ähnlich wie was wir am Anfang hatten mit dem Klang von der Klarinette. Das sind so kleine Details, die aber halt für mich ein Leben lang mich begleitet haben. Darum erkenne ich die halt sofort. Ja. Du hast es mir leicht gemacht, Holger.
Ja, ich habe es dir leicht gemacht, aber ich wollte ja auch ein bisschen, was so leicht ist, immer relativ, mir ist es auch immer wichtig, ein bisschen was den Hintergrund meines Gastes zu erfahren. Und das kann man am besten mit Stücken machen, die wo irgendwie auch Menschen beteiligt sind, die ihn begleitet haben und so weiter.
Ich meine, du warst nett zu mir.
Ja.
Ich möchte das betonen, weil das ist nicht.
Kennst du mich eigentlich anders?
Habe ich doch gerade gesagt.
Genau. letzte Frage.
Ja.
Ich weiß, du hast im Prinzip musikalisch fast Narrenfreiheit, weil du eben in einer sehr exponierten Stellung bist. Würdest du dir trotzdem wünschen, was du wahrscheinlich nie tun wirst, irgendwann einmal das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker mitzuspielen? Wäre das mal ein Traum oder ist das eine blöde Frage? Weißt du, du musst mich als Fan sehen. Ich gucke, ich bin aufgewachsen mit diesem Neujahrskonzert und für mich ist das ein Heiligtum, immer am 1. Januar.
Das ist gar keine blöde Frage. Es ist, ich würde lieber, weil es bei dem Grund, es ist so komprimiert und eigentlich so eine fantastisch eingeölte Maschinerie, die da wirklich greifen muss, mit wenig Zeit, das auch zusammenzulegen und unfassbar viel Fernseh-Timing-Vorgaben und so weiter. Also ich denke, bei einem Konzert, wo vielleicht das vielleicht in eine wienerische Richtung geht, wo dann auch ein Walzer kommt oder vielleicht ein Rosenkavalier in der Oper oder sowas, das ich meine, habe ich schon. Also,
wollte gerade sagen.
Aber das wäre mir auch jetzt nochmal viel lieber, das nochmal zu machen, weil da geht halt dann wirklich die Post ab und man ist noch befreiter. Und beim Neujahrskonzert ist es natürlich, das schaue ich mir auch dann viel lieber an, weil es geht halt um diese festliche Stimmung und so. Ich denke, beim Spielen selber wäre man ausgelassener bei einem anderen Anlass. Ja.
Mittlerweile seid ihr auch optisch leider so weit auseinander, dein Bruder und du, dass man euch nicht mehr tauschen könnte.
Was soll das jetzt heißen?
Naja, es gäbe ja immer noch die Möglichkeit, unser Motto, den eingeschmuggelten Zwilling hier zu machen.
Also.
Aber das passt auch mit dem Haar mittlerweile nicht mehr.
Ich wusste, dass das kommt.
Ich muss das irgendwann machen. Du hast eine wirklich coole Corona-Frisur.
Ja.
Das muss man ehrlich sagen. Und ich wusste nicht, ich kenne dich so nicht. Ich wusste nicht, du hast echt Naturlocke.
Ja, ja.
Wahnsinn.
Hatte mein Vater auch, ja. Ich habe das auch, also so lange hatte ich es auch noch nie.
Aber du fühlst dich wohl damit?
Es nervt schon ein bisschen, muss ich sagen.
Weil du einfach mehr damit machen musst,
ja,
ne?
Es ist so jetzt Point of No Return irgendwie. Also ich würde jetzt gerne mal schauen, wohin das geht, weil so weit werde ich nie mehr kommen, ich sag's dir. Wenn ich das jetzt abschneide, dann war's das. Ich schau mal, was man noch machen kann.
Ja, darüber reden wir dann vielleicht nochmal in einem Jahr.
Naja, so lang auch wieder nicht.
Nee, so lang auch
nicht. Ich habe gesehen, hier unten links ist ein Friseur, ne?
Das ist mein Friseur.
Ja.
Ja, sieht man.
Gut, ich gehe zum anderen.
So, da hat er es mir zurückgegeben. Es war mir ein Vergnügen, tatsächlich.
Ebenso.
Ich fand es auch schön, dass du ein bisschen in deine auch Familienchronik hast blicken lassen. Das tat gut und für das nächste Mal werde ich etwas gemeinere Sachen ausdenken. Einverstanden?
Sehr gerne.
Schön. Andi, danke.
Danke dir.